eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ja, damit herzlich willkommen zu Folge 71 von Unbehagen. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, ich habe ein Unbehagen mit dem Thema unserer aktuellen Folge. Warum? Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Tatsächlich ist es so, wir überlegen ja immer vorher, worüber wollen wir sprechen, was sind so Themen, die wir diskutieren können. Und Gerrit war fest davon überzeugt, dass wir uns mit dem Wahl beschäftigen müssen.
Und Wahlberichterstattung.
Wahlberichterstattung. Und ich war dagegen. Warum war ich dagegen? Weil ich das Gefühl hatte, dieser Wahl ist quasi ein Sommerloch im April oder ein Sommertier im April. Meine Einschätzung war so ein bisschen, okay, Gerrit arbeitet ja bei
Sommerblasloch.
Sommersäugetier. Also Gerrit arbeitet ja bei den Medien und natürlich war so ein bisschen mein Eindruck, okay, das Thema ist in den Medien tatsächlich sehr präsent, aber für mich persönlich und auch so in dem Umfeld, in dem ich mich jetzt bewege, war jetzt das nicht so ganz entscheidend. Kann natürlich auch sein, hier die Nähe zum Meer, da ist es jetzt nicht ganz so publik oder jetzt nichts ganz so Bewegendes wie für so ein Großstadtjunge aus dem Sündenmoloch Berlin. Aber Spaß beiseite, natürlich gibt es im Umfeld dieses Wahles tatsächlich Sachen, über die man gut sprechen kann. Nichtsdestotrotz, meine Einschätzung war und ist eigentlich auch immer noch, dass das Thema deutlich höher kocht, als es eigentlich müsste und dass auch die Relevanz in meinen Augen ein wenig übertrieben ist. Aber da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Also ganz ehrlich, dass zig Nachrichten oder Medienplattformen Livestreams, quasi 24 Stunden Livestreams von diesem Wahl haben, das ist ja schon etwas ist, was man jetzt nicht allzu regelmäßig erlebt. Aber erstmal, hallo Gerrit.
Hi. Ja, aber das ist doch eigentlich alles egal, ob das jetzt deiner Meinung nach irrelevant ist. Das ist es natürlich. Aber was da passiert, ist ja nicht irrelevant. Und wenn du sagst, es ist ein Sommerloch-Thema, da würde ich direkt sagen, nein, es gibt doch gar kein Sommerloch. Es passieren so viele Dinge, so viele krasse Dinge die ganze Zeit. Und trotzdem ist es so ein Thema. Der Witz am Sommerloch ist ja, es passiert nichts und deswegen wird jetzt über was berichtet, was irgendwie sinnlos ist. Aber in dem Fall ist es ja genau das Gegenteil und deswegen ist es ja so spannend.
Ja, das ist ja das, also das war, sollte jetzt so ein bisschen mit einer gewissen Ironie verknüpft sein. Natürlich haben wir kein Sommerloch, wir sind ja auch nicht im Sommer und wir haben natürlich sehr viele Themen, über die man berichten, über die man diskutieren könnte oder über die Medien diskutieren können. Machen sie ja auch, es ist ja nicht so, dass nicht über andere Themen berichtet wird, aber das nimmt natürlich schon einen sehr großen Rahmen ein und es ist vielleicht das gleich vorweg, vielleicht ist es auch das ist ein schwieriger Begriff, aber natürlich auch so eine Art, in Anführungsstrichen ist nicht der korrekte Begriff, aber so eine Art Nebelkerze, dass man mal so eine Art, ich sage in Anführungsstrichen, Wohlfühlthema hat, das so ein bisschen ja auch in eine andere Richtung mal geht als das, was uns sonst die ganze Zeit beschäftigt. Aber da würde ich gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, aber das ist ja wirklich auch Teil dessen, warum es vielleicht spannend ist, darüber zu reden, was mit den Leuten abgeht, dass sie so auf dieses Thema abgehen. Also das, da würde ich ja auch mitgehen. Aber ich habe auch das Gefühl, Sven, du bist offensichtlich auch nicht so viel in sozialen Medien unterwegs, wenn du meinst, irgendwie das Thema interessiert die Leute nicht so sehr. Es interessiert halt mittlerweile alle, und zwar, weil es eben diese Dynamik bekommen hat. Aber ich finde, bevor wir jetzt da mal einsteigen, habe ich mir mal so ein bisschen die Mühe gemacht, das so ein bisschen zusammenzufassen, was da eigentlich gerade alles passiert ist. Weil wie verrückt das alles ist, was da gerade passiert. Und ich sage es vorab, ich habe das jetzt hier auch mal aufgeschrieben, damit ich das mal so zusammenfassen kann, wie crazy das ist. Also, seit dem 23. März, ja, liegt ein Buckelwal gestrandet in der Ostsee vor der deutschen Küste. An unterschiedlichen Orten, aber vor allem ja vor dieser Insel Pöhl. Das Ganze geht also jetzt schon über einen Monat. Und was in diesem Monat passiert ist, ist einfach loco. Angefangen hat das Ganze ja noch recht normal und professionell. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern handeln vorbildlich meiner Meinung nach, richten einen Sperrkreis ein, nur noch Fachleute dürfen sich nähern. wie beispielsweise vom Meeresmuseum von Stralsund. Ein wissenschaftliches Gutachten wird erstellt, Ergebnis, ein Rettungsversuch würde mehr schaden als nutzen, das Tier ist zu krank und geschwächt, es muss halt sterben. Sad, aber ist halt so. Weil aber genau das einige nicht akzeptieren wollen, nimmt das Elend dann seinen Lauf. Als erstes darf dann so ein Anti-Zoo-Aktivist und selbsternannter Walflüsterer namens Robert Mark Lehmann ran. Der will ihn retten. Es gibt also kurz Hoffnung. Klappt aber alles nicht, es gibt Streit, ihm wird vorgeworfen, dass er sich eh nur selbst darstellen will, darf dann auch irgendwann nicht mehr zu diesem Wal. Unterdessen beschließt die Bild-Zeitung irgendwann, das Tier dann Timmy zu nennen. I don't know, warum genau Timmy, aber egal.
Plötzlich, das kann ich dir erklären. Ganz einfach ist es, der Strand ist das erste Mal vor dem Timmendorfer Strand. Also das ist quasi eine Ortschaft bei Lübeck. Timmendorfer Strand, daher Timmy. Das ist sozusagen die Idee für den Namen. Und es waren die Bild-Zeitung und Harpe Kerkeling, um es genau zu sagen.
Okay, also plötzlich hat der Wal einen Namen. An seiner Lage, im wahrsten Sinne des Wortes, ändert sich allerdings wenig. Dafür aber die Stimmung einiger sehr besorgter Bürger vor Ort, aber vor allem auch im Internet. Demos werden organisiert und Verschwörungstheorien gesponnen. Die korrupten Politiker, die wollen den Wal ja aus Profitgier sterben lassen. Sie wären aus irgendwelchen Gründen interessiert an den Knochen und dem Kadaver beispielsweise, eine Theorie, whatsoever. Zu diesen alternativen Fakten brauchst du dann auch noch einen alternativen Namen, Hope. Also, bei den einen heißt der Hope, bei den anderen heißt er Timmy. Und langsam, aber sicher gibt's kein Halten mehr. Durchgedrehte Verschwörungsboomer holen sich das Internet zurück, fluten TikTok und Instagram mit emotionalen KI-Songs, ich will auch noch mal ein paar vorspielen später, die sich in den meisten Fällen zwar nicht reimen, aber gut ins Ohr gehen. Zu diesen KI-Songs machen besagte Verschwörungsboomer dann ebenfalls mit KI bearbeitete Lip-Sync-Videos, die in 0,nix viral gehen. Einmal, weil sie bei ihren Verschwörungsboomern natürlich richtig gut ankommen, aber auch, weil auf der anderen Seite die andere Hälfte des Internets sich prächtig darüber lustig machen kann. Bald ist dann auch nicht mehr klar, was ist ernst, was ist Parodie, erstellen wirklich diese Aktivisten diese Videos oder Trolle, um sich darüber lustig zu machen? Ist es wirklich diese Verzweiflung um den Wal oder doch irgendwie Ragebait? Andere, auch mit KI erstellte Videos, zeigen in so einer KI-Zeichentrick-Optik wahlweise Kinder oder sprechende Haustiere, die den Wal anfeuern, sich zu befreien, um dann noch zu behaupten, die da oben würden ja gar nicht wollen, dass er sich befreit. Und zu guter Letzt behaupten dann weitere Clips irgendwie konsequent, wenn die AfD regieren würde, würden sie den Wal retten. Illustriert ein Video, was ich gesehen habe, ein blauer AfD-Helikopter, der einen Buckelwal abtransportiert. Ob ernst gemeint oder Ragebait, ich kann es abschließend nicht beantworten. Menschen veröffentlichen Fotos von sich, wie sie sich wahlweise, lol, Hope oder einen Buckelwal tätowiert haben, und die Gegenseite teilt diese Fotos, weil sich so herrlich darüber lustig machen lässt. Einer dieser Hope-Schriftzüge, der viral gegangen ist, sah dann rückwärts gelesen aus wie Adolf. Ob allerdings irgendeins dieser Tattoos oder dieses Adolf-Tattoos-Foto echt ist oder eben wieder nur geschicktes Ragebait, kann eigentlich auch keiner sagen. Also am Ende die Frage, wer ist eigentlich wirklich der Dumme, der sich das tätowieren lässt, oder der darauf reinfällt, dass das alles nur ein Witz ist. Für besonders schlau halten sich dann auch eben diese Kritiker des Wahns, die denken, sie hätten einen besonders guten Punkt, wenn sie feststellen, dass dieses Mecklenburg-Vorpommernische Demonstrationsprekariat wahrscheinlich nicht vegan ist, und sie glauben, sie hätten eine besonders eklatante Doppelmoral aufgedeckt. Dabei langweilen sie ja auch nur mit den immer gleichen Bullshit-Debatten, die nicht für das Argument, sondern für ihre TikTok-Bubbles geführt werden. Damit nicht genug stilisiert sich vor Ort ein wismarweit bekannter rechtsoffener Ex-Rocker mit vorne Halbglatze und hinten Man-Bun und halbseitigem Gesichtstattoo zum Wortführer der jetzt täglich demonstrierenden selbsternannten Wahlretter hoch. Mittendrin ein völlig durchdrehender Umweltminister aus Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, der erst vernünftigerweise auf echte Experten hört und den Wal in Ruhe lassen will, dann dermaßen angefeindet wird, dass er plötzlich doch einer privaten Rettungsinitiative erlaubt, es noch einmal zu versuchen. Mittlerweile erzählt dann dieser Umweltminister Dinge wie, er würde die ganze Nacht beim Wal verbringen und ihn mit einem Fernglas beobachten, behauptet, er habe den Wal in die Augen geschaut und kommuniziere mit ihm. Unterdessen fliegt diese private Rettungsinitiative eine Tierärztin aus Hawaii ein, die ein paar Tage später wutentbrannt im Streit wieder zurückfliegt. Im Fernsehen sehe ich dann plötzlich, wie ein Mensch mit vorne Halbglatze und hinten Man-Bun und halbseitigen Gesichtstattoo im Neoprenanzug dem Wal nasse Handtücher auf den Rücken legt. Dank halbseitigen Gesichtstattoo auch vom Ufer gut zu erkennen, wo die ganzen Kameras stehen, Sven, du hast es gesagt, die 24/7 ein Live-Signal vom Wal rausgeben. Da haben dann also dieselben Behörden, die erst zu Recht meint, niemand darf und soll sich diesem Wal nähern, plötzlich einem Wismar weit bekannten rechtsoffenen Ex-Rocker mit vorne Halbglatze und hinten Man-Bun und halbseitigen Gesichtstattoo erlaubt, sich um dieses Tier zu kümmern, weil er jetzt offensichtlich zu dieser privaten Rettungsinitiative gehört. Kurz nachdem dann Timmy das letzte Mal vermutlich endgültig gestrandet war, fährt besagter Helfer dann nochmal raus zum Wal. Auf dem Livestream sehe ich dann plötzlich, wie er mit so einem Paddel versucht, Wasser auf den Rücken des Wals zu spritzen. Der Gegenwind verhindert dann aber, dass irgendwas ankommt. Es zählt wohl mittlerweile wirklich nur noch der Wille. Dieser hilfsbereite Herr ist dann auch der Grund, warum besagte hawaiianische Tierärztin wieder abgereist ist, wahrscheinlich zu Recht. Er soll in dem Moment, in dem Timmy sich kurzzeitig mal freigeschwommen hat, verantwortlich dafür gewesen sein, mit seinem Boot das Tier dann so verwirrt zu haben, dass er wieder auf einer Sandbank gelandet ist. Und damit nicht genug. Eine andere deutsche Tierärztin dieser Initiative vor Ort bekommt einen Schlaganfall vor Ort, wird von der DLRG gerettet ins Krankenhaus gebracht und liegt dort seitdem in Koma. Ich bitte euch, was denn noch? Ach ja, da gibt's noch mehr. Es gibt noch einen weiteren selbsternannten Walflüsterer, den peruanischen Schriftsteller Sergio Bambaren oder so, dessen Qualifikation in Sachen Walrettung ist, dass er zwei Bücher geschrieben hat aus der Sicht von Meeressäugern. Romane, wo er sich in einen Delfin beispielsweise reinversetzt hat. Läuft. Und bevor ich es vergesse, mittlerweile werden noch ein paar neue Experten eingeflogen, die die Build Free Willy Crew nennt. Einer von diesen dreien war nämlich schon bei der Auswilderung von Orca Keiko beteiligt. Und den kennt man von Free Willy, dem Film. Sven, das war doch unsere Kindheit. Und natürlich soll es jetzt auch eine bronzene Timmy-Statue auf der Insel geben, verkündet unser etwas durchdrehender Umweltminister persönlich. Die große Frage ist natürlich jetzt, warum sollte sich unser, ich sag mal, ideologiekritischer Podcast, der sich mit Extremismus befasst, mit so einem Quatsch befassen? Ich sag einmal natürlich, weil ich habe es ja erwähnt, zumindest mal einer, ein rechtsoffener Mensch eine Rolle spielt. Es gibt noch einen weiteren, wir werden vielleicht drüber reden, die ja vielleicht versuchen, das Ganze auch für politische Zwecke zu nutzen. Aber zum anderen, und das finde ich viel spannender, das Ganze ist doch voll mit Ideologie, mit falschem Bewusstsein, aus so einem berechtigten Unbehagen der Menschen, mit der Entfremdung, mit der instrumentellen Vernunft, mit dem, wie es hier so läuft, der Naturbeherrschung vielleicht, entwickeln sie dann halt irgendwie eine unglaublich falsche Praxis. Und über das all das kann man reden. Was geht ab mit den Leuten, dass sie da so durchdrehen? Und das vielleicht auch nicht nur, indem man sich über sie lustig macht, sondern mal überlegt, was geht da wirklich ab? Was ist da los?
Ja, ich würde sagen, bevor wir aber auf die Leute kommen, muss ich natürlich erstmal deine Provokation mit der Frage nach Social Media beantworten. Tatsächlich nutze ich es relativ wenig. Und deswegen habe ich, wie gesagt, auch mal so ein bisschen in meinem Umkreis rumgefragt, wie sehr dieser Wal da interessiert. Und auch da ist er jetzt, sagen wir mal, nicht so von richtig großem Interesse. Deswegen würde ich jetzt gleich nochmal zurückgehen, weil du es ja auch gerade nochmal wiederholt hast, bevor wir uns mit diesen einzelnen Gruppierungen oder mit diesen einzelnen Personen beschäftigen. Warum ist das Thema denn in den Medien so groß? Das, also Social Media kann ich nachvollziehen, das ist ja im Endeffekt immer so eine Entwicklung, die wir heutzutage haben, würde ich, wie gesagt, gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber gerade vor dem Hintergrund, den ich ja vorhin schon einmal angesprochen habe, wir haben ja auch wirklich große, wichtige Themen, die diskutiert werden aktuell. Warum ist das Thema gerade in den Medien so groß? Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass wirklich unterschiedliche Medienplattformen oder unterschiedliche Unternehmen einen 24/7 Livestream für einen Wal machen.
Ja, aber ich meine, Sven, die Frage ist doch ganz einfach, weil entgegen deiner persönlichen Wahrnehmungen die Leute es interessiert und die Leute, insbesondere bei den Livestreams, wenn du die beispielsweise bei YouTube hochlädst, du ja sehen kannst, wie viele Leute das gucken. Und das gucken die Leute. Und deswegen ist es für die Medien interessant. Angebot und Nachfrage.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen.
Er hat sich das nicht ausgesucht, nicht das Leid, nicht diesen Ort. Und ihr steht da und redet, während er leise stirbt. Er hat sich das nicht ausgesucht, nicht dieses Sein. einfach nicht allein zu sein.
Sven, wie kann dich sowas kalt lassen?
Ich habe nicht gehört, welches das ist, musst du kurz einmal sagen.
Na, das ist halt einer dieser KI-Songs, die rauf und runter geteilt werden in den sozialen Medien. Von dem Interpreten in Anführungszeichen Valkyra Solara mit dem Titel Er hat sich das nicht ausgesucht.
Okay, jetzt weiß ich, welches es ist.
Ah, kennst du doch.
Ja, ich musste mich ja vorbereiten. Also, ja, ich finde tatsächlich, aber dieses Stück ist ja schon tatsächlich in eine bestimmte Richtung aussagekräftig. Und zwar, er hat sich das nicht ausgesucht, bla 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 bla. Worum es hier im Endeffekt geht, ist ja darum, eigentlich einen Vorwurf an die Politik zu machen. Es geht ja darum, dass sich hier nicht gekümmert wird, beziehungsweise hier werden ja auch wieder diese Fakten, Tatsachen verdreht, dass es eben wissenschaftliche Einschätzungen gibt, die eben davon ausgehen, dass dieser Wahl quasi keine Chance hat zu überleben. Man könnte jetzt noch mal genauer reingehen. Ich habe auch noch mal versucht, ein bisschen genauer das nachzuvollziehen, was sozusagen da alles auch hinter diesen Aussagen von den Wissenschaftlern steckt. Und ich bin jetzt kein Meeresbiologe, ich habe keine Ahnung davon, aber was ich gelesen habe, klang soweit logisch. Buckelwale sind Meeressäuger, die aber auch einen gewissen Salzgehalt brauchen. Und die Ostsee, weiß man, wenn man da schon mal war, hat relativ wenig Salz im Vergleich zu den anderen großen Meeren. Und Buckelwale sind auch nicht in der Ostsee heimisch. Das heißt, wenn man es genau betrachtet, ist die Ostsee eigentlich schon seit Jahren totgesagt. Das heißt, die Ostsee ist kein biodiverser Lebensraum mehr aufgrund unterschiedlicher Gründe, die es dafür gibt. Nichtsdestotrotz hat sich jetzt dieser Buckelwal dahin eben verirrt und er kann dort eigentlich gar nicht überleben. Es kommt immer mal wieder vor, dass beispielsweise in der Lübecker Bucht oder auch in der Nähe von Lübeck direkt, also dann noch ein bisschen den Fluss hoch, Wale gesehen werden. Das hat unterschiedliche Gründe, kann Orientierungslosigkeit sein, Krankheit oder manchmal auch soziales Verhalten. Das dann dazu, oder dass man eben auch dass diese Wale eben auch Fischschwärmen folgen. Es ist also nichts unbedingt Neues, aber dieser Wal ist eben scheinbar krank. Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der damit reinspielt. Und das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, es gibt keine große Überlebenschance, weil es eben relativ deutliche Symptome da oder Anzeichen dafür gibt, dass dieser Wal eben Probleme hat. Dann gibt es ja noch diese ganze Geschichte mit dem Netz etc. Aber das ist ja nicht das, worum es in diesem Song geht. Dieser Song macht ja im Endeffekt nur eine einzige Sache. Er gibt sozusagen der Politik die Schuld daran, dass dieser Wal sterben wird. Jetzt kann man sagen, und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, da könnte man drüber sprechen, aber das spielt ja in diesem Lied überhaupt keine Rolle, dass es tatsächlich Diskussionsbedarf geben könnte, wenn es darum geht, dass man sagt, okay, welche Ursachen, welche Gründe gibt es dafür, dass der Wal dorthin gekommen ist? Greenpeace, Umweltorganisationen fordern seit Jahren bestimmte Aspekte, wenn es um das Thema Fischfang, Fischerei geht, dass es dort Sachen geben muss. Es gibt auch eine EU-Richtlinie und so weiter und so fort. Die wird in Deutschland aber nicht zwingend umgesetzt. Da geht es um das Thema Netze etc. Führt jetzt in eine ganz andere Richtung. Darum geht es aber, wie gesagt, in diesem Lied nicht. In diesem Lied geht es einzig und allein darum, in Anführungsstrichen, klassischen Politik eine Art Planlosigkeit oder auch eine Trägheit vorzuwerfen, die wir natürlich haben, die aber auch was damit zu tun hat, dass natürlich, und das ist da wieder der Bereich des Wissenschaftlichen, dass man nicht von heute auf morgen Entscheidungen von einer Tragweite treffen kann, die eben Folgen haben können. Und diese Folgen kann ich jetzt am Ende nicht einschätzen. Wie gesagt, ich bin weder Meeresbiologe noch Veterinär, deswegen verlasse ich mich da auf Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber die Menschen, die dieses KI-Video generiert haben, was es ja im Endeffekt ist, es gibt dann ja diese Frau, die darüber singt, aber das ist ja nicht die das gemacht hat, sondern das ist ja nur die dann sozusagen dieses Video nutzt, um damit nochmal viral zu gehen etc. Das ist so ein bisschen das, was meiner Meinung nach dahinter steckt. Also im Endeffekt der Versuch, wieder die klassischen, in Anführungsstrichen, Altparteien hier dafür verantwortlich zu machen, dass dieser arme Wal, und das ist ja, kann man ja wirklich sagen, das ist jetzt ja gar nicht problematisch, erstmal zu sagen, dass es natürlich kacke ist für diesen Wal, aber hier geht es nicht um den Wal an sich, sondern gerade bei diesem Video geht es eben rein um die Kritik an der Politik und zwar auf einem sehr unterkomplexen Level.
Ja, also ich glaube, die große Frage ist ja, und das ist ja auch das, was diesen Menschen dann immer so leichtfertig oder auch sehr, sehr plakativ und natürlich auch nachvollziehbar irgendwie vorgeworfen wird, ist einerseits sowas wie, ey, es gibt doch viel wichtigere Probleme auf der Welt. Das andere ist, das ist kein Klientel, wie du ja gerade schon angedeutet hast, was sich sonst in irgendeiner Weise für Umweltschutz oder Naturschutz oder irgendwie sowas oder Klimaschutz einsetzt, aber plötzlich wollen sie unbedingt diesen Wal retten. Ja, also, und wie gesagt, meine ich ja schon, habe ich ja schon angedeutet, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht vegan, die gehen wahrscheinlich zur Demo für den Wal und dann gibt es am nächsten Fischstand irgendwie das Matthias Brötchen oder den Backfisch. Keine Ahnung, ja, das kann ja alles sein. Ja, finde ich, ist natürlich irgendwie witzig, das so zu sagen, aber ist halt irgendwie auch boring, weil so funktionieren halt Menschen und Menschen sind halt irrational und empfinden halt Emotionen nicht nach rationalen Kriterien. Und da würde ich schon sagen, ich glaube, diese Menschen empfinden schon erstmal ein ehrliches Mitleid mit diesem Tier, ja. Und das kann man ihn auch erstmal lassen und das kann man ihn, finde ich, auch nicht vorwerfen, weil man kann ja Mitleid mit dem Tier haben. Die Frage ist, was machen sie dann daraus, ne? Und dann machen sie daraus eben irgendwie eine Verschwörung und am Ende geht es dann darum, dass das Ganze zu politisieren, vielleicht ja auch aus so einer Hilflosigkeit, weil sie eben nicht glauben wollen, dass es einfach nicht möglich ist, dass es der falsche Weg ist, zu versuchen, den zu befreien. Und anstatt irgendwie diese Dissonanz irgendwie auszuhalten, dass das einfach scheiße ist, so brauchen sie einen Schuldigen und müssen am Ende der Politik die Schuld geben. Und das funktioniert dann nochmal am allerbesten, wenn man der Politik dann auch nochmal irgendwelche kruden Motivationen und Profitgier unterstellen würde, weil das dann irgendwie das eigene Gewissen entlastet und irgendwie einen auch mobilisiert für diesen Kampf für Timmy. Und das ist ja sowas, was man irgendwie ständig erlebt. Und deswegen finde ich das ja auch so spannend, dass das jetzt so eskaliert und dass das die Leute auch so mobilisiert, dieser Wahl. Weil natürlich mobilisiert die ja auch keine Massentierhaltung. Aber es ist, wie es ist. Und zeigt einfach, glaube ich, diese unglaubliche Verlorenheit vieler Menschen auch in dieser Welt, in der sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, was sie wollen und wo das alles hinführt.
Ja, ich finde es da tatsächlich ganz interessant, du hast jetzt ja diesen Bezug schon aufgemacht und wenn man sich so ein bisschen dann oder wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann findet man ja auch unterschiedliche Artikel, Kommentare, Essays, was auch immer, die sich nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Und witzigerweise wird dieses Thema oder die Auseinandersetzung damit im Endeffekt von vielen Seiten genutzt. Natürlich haben wir Gruppierungen, die sich seit Jahren, Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigen. Nicht umsonst, muss man ja auch mal dazu sagen, ist der Wal das Logo, Symbol von Greenpeace. Und Greenpeace setzt sich ja auch seit Jahrzehnten, vor allem in Japan, noch dafür ein, dass dieser Walfang, der in Europa übrigens verboten ist, der in Japan eben auch verboten wird, beziehungsweise die versuchen ja dagegen vorzugehen, dass es dort eben diese jährlichen Walschlachtungen gibt. Ich glaube, die Videos kennen viele, wenn man sich das mal anguckt. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich habe zum Beispiel im Cicero einen Artikel gelesen, wo der Autor, finde ich, ein paar interessante Ansätze bringt, aber in meinen Augen eine falsche Schlussfolgerung. Denn was ich schon finde, gerade wenn man sich jetzt anguckt, was eben dann schon sehr viral geht. Ich musste mich jetzt ja, du hast mich ja quasi gezwungen, mich nochmal intensiver mit dem, was auf Social Media passiert, auseinanderzusetzen. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es schon alles aus einer ähnlichen Richtung in meinen Augen kommt. Gerade die Bezüge, wenn man sich dann eben anguckt, der Bezug zu Hope. Also Hope, dieser Name ist ja dann eben als zweites entstanden. Timmy ist, wie gesagt, hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, der Name der Bild-Zeitung und von Harpe Kerkeling. Warum Harpe Kerkeling damit genau reinspielt, weiß ich gar nicht. Aber irgendwie ist das so zusammengekommen. Nichtsdestotrotz, Hope ist ja, wie gesagt, der zweite Name. Und in meinen Augen ist das Thema auch erst größer geworden, als der Wal dann eben in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise eben vor der Insel Pöhl gestrandet ist. Als er hier in Lübeck, Travemünde war, da ist er ja, nicht Lübeck, sondern Timmendorfer Strand, da ist er dann ja relativ zügig auch wieder weggekommen. Das heißt, hier spielte das Ganze noch keine so große Rolle. Und erst als er dann eben in Mecklenburg-Vorpommern war und dann auch diese Demonstration losging, da ging das Ganze ja mit diesem Hope-Aspekt los und auch mit diesen Demonstrationen, die dann diese Absperrung durchbrochen haben und versucht haben, da hinzukommen. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, dann gab es ja auch diese eine Dame aus Bayern, die dann da irgendwie mit einem Boot hin ist und versucht hat, ins Wasser zu springen etc. Was da nicht alles, weil, wie war nochmal ihre Begründung, dass sie irgendwie eine Verbindung zu diesem Wal aufgebaut hat und er wollte, dass...
Die Leute glauben alle, sie hätten irgendwelche besonderen Verbindungen zu Walen. Das sind auch diese Retter, die da nach und nach hingebracht werden. Wie gesagt, wie dieser komische Autor, den ich meinte, oder dieser Influencer am Anfang, die werden ja mal Walflüsterer genannt und die behaupten, und das wird dann auch noch die Politik macht damit, das ist unglaublich, die behaupten alle, sie hätten irgendwelche Verbindungen zu Walen. Das ist verrückt.
Das hat ja der Lehmann den...
Warum? Und Wale haben irgendwie also so unglaublich große Bedeutung für die Menschen.
Ja, was spannend ist, weil der Wal ja eigentlich ganz lange ein Ressourcenobjekt war. Waltran, Lebertran etc. zur Beleuchtung von ja, Straßenlaternen etc. Da war der Wal ja mal ganz wichtig, also eine ganz klassische Ressource, bis dann eben irgendwann der Fang in Europa verboten worden ist. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Ich finde es, wie gesagt, gerade beim Cicero jetzt eben spannend, dass er was sagt und das sehe ich halt ein bisschen anders, zumindest wenn man das sich anguckt, was eben auf Social Media läuft. Also Herr Krischke schreibt im Cicero, der Wal sei ein fleischgewordenes Mahnmal gegen die Ausbeutung der Natur. Finde ich, klingt erstmal ganz spannend, aber wie gesagt, mein Eindruck ist der, dass das hier definitiv nicht im Vordergrund steht, weil in meinen Augen, du hast es richtig gesagt, natürlich kann man Mitleid mit dem Tier haben, das ist überhaupt gar kein Problem, aber diese Schlussfolgerung, die er zieht, ist in meinen Augen, also er versucht das Ganze hier so ein bisschen, also so lese ich zumindest seinen Kommentar, seinen Artikel, dass er versucht, das Ganze hier in so eine, wie er das beschreibt, linksgrüne, linksalternative Richtung zu drücken, diese ganze Thematik. Und in meinen Augen ist das eher nicht der Fall. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber wie gesagt, von...
Ja, würde ich auch so sehen. Also die Leute, die ja demonstrieren oder die diese Videos bei TikTok teilen, das sind keine klassischen Natur- oder Klimaschützer. Ja. Das ist eher so ein Querdenken, im weitesten Sinne vielleicht auch so Pegida-Milieu.
Genau, und das ist das, worauf ich jetzt eben hinaus wollte. Auch der Herr, den du ja angesprochen hast, ist ja auch bei dieser Gemeinsam für Deutschland-Aktion wohl mit dabei gewesen. Also es gibt ja unterschiedliche Medienberichte, die sich da nochmal explizit mit dem Herrn beschäftigt haben, um eben so ein bisschen einzuordnen, wo kommt der eigentlich her, was macht der, was spielt der für eine Rolle. Aber gesagt, nochmal zurück zu dem, weil natürlich, und das ist der positive Teil an seinem gesagt, ich finde, er zieht die falsche Schlussfolgerung, aber er sagt ein paar spannende Sachen. Was er nämlich zum Beispiel sagt, ist, dass der Wal, beziehungsweise steht er symbolisch für das verletzliche Gute in der bösen Moderne. Und das, finde ich, ist nicht falsch.
Gesagt, da würde ich auch mitgehen.
In meinen Augen gesagt, macht er die falsche Schlussfolgerung, weil er das Ganze eben vor allem auf Greenpeace, auf klassische Naturschutzorganisationen bezieht. Aber wenn man das jetzt eben umdreht und tatsächlich überlegt, warum gerade eben diese Menschen, wenn man sich das anguckt auf Social Media, auch in den Kommentaren, wer da so alles kommentiert, dann kann man das nämlich genau so deutlich sagen. Es geht hier genau darum, der Wal wird hier als etwas Symbolisches, als etwas Verletzliches wahrgenommen. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist nicht einfach nur ein Wal, sondern es ist ein Wal mit einem beziehungsweise mit zwei Namen. Und das macht das Ganze natürlich nochmal wieder deutlich persönlicher, als wenn es jetzt einfach nur ein Wal wäre. Das führt natürlich auch dazu, dass das Ganze, dass da bestimmte persönliche oder personalisierte Bindungen entstehen können. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, da gibt es Analysen, da gibt es Studien zu, die sowas auch belegen, dass Menschen, die Tieren Namen geben, natürlich weniger bereit sind, die, um es jetzt ganz salopp zu formulieren, die sie dann auch nicht mehr essen wollen, weil ein Tier mit dem Namen isst man nicht gerne. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass eben hier zwei Seiten gegenübergestellt werden, das Gute gegen das Böse. Und das Böse ist eben diese Moderne, die aber ja in meinen Augen falsch wahrgenommen wird. Denn diese Menschen, die profitieren natürlich davon, dieser Moderne, weil was gehört zu dieser Moderne? Zu dieser Moderne gehört natürlich auch eine industrialisierte Form des Fischfangs, diese ganze Kette, die damit reinspielt, die steht da zwar hinter, aber die interessiert diese Menschen nicht. Es geht ja nicht darum zu sagen, oder man demonstriert jetzt gegen Schleppnetze, gegen diese ganzen Geisternetzgeschichten, was auch immer. Das ist denen ja komplett egal. Es geht denen ja wirklich nur darum, also aus diesem Mitgefühl, was wie du richtig gesagt hast, vollkommen okay ist. Aber aus diesem Mitgefühl hat sich nicht die richtige Konsequenz entwickelt, dass man sagt, okay, wir müssten jetzt etwas tun, dass eben auch Deutschland endlich dafür sorgt, dass verloren gegangene Netze gemeldet werden. Das ist tatsächlich ein Problem. Darum geht es denen aber nicht, sondern sie versuchen hier eben das Thema unterkomplex darzustellen und wollen eben sagen, die böse Politik macht nichts, um diesen Wahl zu retten, weil im Endeffekt Profitgier oder was auch immer dahinter steht. Und das machen ja nicht nur diese Menschen, sondern diese Ärztin aus Hawaii, die ja extra eingeflogen ist, die hat ja genau das Gleiche gesagt. Das ist eine Tierärztin, eine Veterinärärztin aus Hawaii, die aber in Hawaii zum Beispiel auch bei Wahlrettung wohl nicht dabei sein durfte, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiß, aber die hat in Deutschland dann kurzfristig eine Zulassung bekommen, hat dann da mitgeholfen, hat sich dann aber auch nach 2 Tagen wieder verabschiedet, weil sie sich eben mit dem Herrn, den du ja vorhin relativ gut beschrieben hast, zerstritten hat und auch mit dem Peruaner. Und die hat eben gesagt, dieses Museum will, dass der Wal stirbt, damit das Museum die Knochen kriegt. Also so eine weirde Geschichte.
Ja, und ich finde, noch spannend ist an dieser hawaiianischen Tierärztin, erstmal ist sie wegen dieses Streits zurückgeflogen, aber, das hat sie dann auch immer so am Rande noch erwähnt, sie ist halt, Hawaii gehört ja bekanntlich zu den USA, sie ist dort als Tierärztin angestellt. Es gibt in den USA jetzt nicht besonders viele Arbeitnehmerrechte oder weniger. Sie hat halt ein Problem, dass sie ihren Job verlieren würde, wenn sie jetzt vielleicht länger da bleiben würde. Dann hat sie auch noch gesagt, naja, sie muss halt einen Studienkredit zurückzahlen und ist natürlich einfach dann auch ganz klassisch in die Zwänge dieser Moderne eingebunden und muss auch deswegen vielleicht wieder zurückfliegen nach Hawaii und sagte dann halt auch, und wenn sie eben diese Risiken da eingeht, diese persönlichen Risiken eingeht, dann kann sie das nicht machen mit diesen Verrückten da zusammen, die irgendwie gar keine Ahnung haben. Und dieser ganze Wahnsinn nimmt halt weiter seinen Lauf. Aber bleiben wir doch mal bei dem Punkt, ne? Mit dieser, vielleicht mit dieser Unzufriedenheit mit der Moderne oder diesem Unbehagen vielleicht ja auch mit der Moderne. Und es wirkt jetzt natürlich so ein bisschen weird, wenn ich jetzt hier irgendwie anfange, Adorno und Horkheimer als Kronzeugen mit reinzuholen für das, was man da erlebt. Aber es lässt sich meiner Meinung nach trotzdem nicht von der Hand weisen, dass in ihrer, ich nenne es jetzt dieser Dialektik der Naturbeherrschung, die sie ja vor allem in der Dialektik der Aufklärung machen, auch in anderen ihrer Schriften, auch von Horkheimer alleine oder von Adorno alleine, bringen sie ja diese Fortführung der Naturbeherrschung, also ja auch das Marxistische, führen sie ja weiter. Und ich finde, es, wie sie das beschreiben, beschreibt sehr gut, warum diese Menschen jetzt so handeln. Also grundsätzlich sagen sie ja, die Aufklärung wollte den Menschen von der Abhängigkeit von der Natur befreien. Man hat angefangen, die Natur zu beherrschen, die Natur für sich zu benutzen, für sich zunutze zu machen, Wissenschaft, Technik, Rationalität, die instrumentelle Vernunft versucht eben, die Natur zu beherrschen, damit man einerseits dieser Natur, Naturkatastrophen, Winter, Sommer, dass man dem Ganzen nicht so ausgeliefert ist und zweitens, um dann nochmal im nächsten Schritt das Ganze auch vielleicht für sich zu nutzen, weil man eben diese Natur beherrscht. Was ja dann Adorno und Horkheimer sagen, das beschreiben sie ja diese ursprüngliche, die klassische Natur ist ja dann die erste Natur und die Menschen schaffen sich dann aber dadurch eine zweite Natur, die im Endeffekt auch plötzlich dem Menschen ein Gefühl einer Ausweglosigkeit gibt. Das heißt, die von Menschen selbst geschaffenen Mittel, um die Natur zu beherrschen, werden selbst zu einer Art Natur, in deren Zwänge man genauso eingebettet ist, wie in die Zwänge der ersten, der ursprünglichen Natur, der Gewalt, der rohen Natur. Das sind ja dann, gesellschaftliche Regeln, Arbeitssysteme, Marktlogik, soziale Rollen, all das wird dann quasi zur zweiten Natur. Und da kommen wir natürlich genau an diesen Punkt, wo die Menschen dann anfangen zu merken, dass auch das problematisch ist, dass auch das nicht vielleicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und in dieser zweiten Natur versuchen sich die Menschen dann eben seit jeher zu orientieren, sich zurechtzufinden und merken aber auch hier, es funktioniert vieles nicht und vieles wollen sie auch nicht, wie es eben läuft. Und dann gibt es eben diese Menschen, die dann plötzlich diese Erkenntnis, dieses Unbehagen kanalisieren, indem sie beispielsweise dann plötzlich diesen Wal so hochstilisieren und dann ja immer so eine Art Wunsch geäußert wird oder so ein intrinsischer Wunsch irgendwie formuliert wird, irgendwie doch wieder zurückzugehen zu dieser ersten Natur, zu diesem ursprünglichen. Aber das ist natürlich, wenn man das dialektisch betrachtet, nicht die Lösung dieses Problems, was vielleicht Adorno und Horkheimer aufmachen, weil natürlich gibt es eine Art kritische Vernunft, die zu bewahren ist und nicht zu sagen, von den Zwängen, die wir jetzt kritisieren, die wir uns selber geschaffen haben, wieder zurück zu den anderen Zwängen zu gehen, sondern eben zu versuchen, in einer differenzierteren Ausrichtung zu analysieren, was ist gut und was ist in irgendeiner Art und Weise schlecht, welche schlechten Eigenschaften dieser instrumentellen Vernunft der zweiten Natur gilt es zu überdenken. Und welche gilt es vielleicht aber dann am Ende auch zu bewahren? Und das ist eben das, was die meisten Menschen eben nicht schaffen und dann eben durch dieses Unbehagen in diese verrückten Ideologien und Erzählungen verfallen, die wir eben jetzt da vielleicht vor der Ostsee bei den Demonstrationen oder im Internet bei diesen KI-Songs erleben.
Da frage ich mich tatsächlich, ob das wirklich so weit geht, weil, also, dafür bin ich vielleicht dann auch noch nicht weit genug in diese Social-Media-Bubble, in diese ganzen Bubbles eingetaucht. Da war für mich jetzt so ein bisschen ein anderer Punkt, fand ich, entscheidender, weil also diese Auseinandersetzung mit der Natur, ja, die spielte da rein, aber ich fand, die stand jetzt nicht so sehr oder nicht so im Vordergrund.
Es ist eine abstrakte Unzufriedenheit. Das ist es. Das geht nicht, die sagen nicht, wir sind jetzt Naturschützer deswegen. Nein, aber es geht darum zu glauben, dass es irgendwie so eine Art Ursprünglichkeit gibt in diesem Wal. Die projizieren sie irgendwie in diesen Wal rein.
Ja, ich.
Der will leben. Das ist in ihm drin. Er will leben und wir sehen das nicht.
Okay, da hast du einen Punkt. Okay, da gebe ich dir recht. Gerade dieser Bezug zu diesem Lebensaspekt, ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich würde aber an der Stelle noch eine zweite Idee damit reinbringen, die kommt mehr aus so einer psychologischen Ecke, wo es dann eben darum geht, warum das jetzt oder warum man jetzt so viel in diesen Wal, gerade in diesen einen Wal hinein projiziert. Denn vielleicht auch nochmal kurz zum Hintergrund, es gibt unterschiedliche Studien, unterschiedliche Schätzungen, wo es darum geht, wie viele Wale und Delfine, also Meeressäugetiere, jährlich sterben, beziehungsweise wie viele stranden. Und wir hatten ja gerade parallel, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon, ist ja auch vor Australien ein Buckelwal gestrandet. Nur, dass der eben relativ einfach wieder zurückgebracht werden konnte, weil wir vor Australien eben auch eine ganz andere Situation haben. Erstens deutlich salzigeres Wasser etc. Der Wal wird wahrscheinlich nicht krank gewesen sein oder nicht so geschwächt wie der Wal, den wir jetzt hier haben. Aber um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, unterschiedliche Organisationen, die sich eben schon lange mit dem Thema beschäftigen, gehen davon aus, dass jährlich mehrere tausend Wale und Delfine stranden. Viele kommen von alleine wieder weg, viele kommen durch Unterstützung der Menschen wieder weg. Aber zusätzlich sterben ungefähr 300.000 Wale und Delfine jedes Jahr durch Verstricken in Fischereigeräten. 300.000, das ist nun mal so nebenbei. Das heißt, dieser Wal ist jetzt einer von vielen und auch in Deutschland stranden jedes Jahr Wale und ja, hier in dem Fall vor allem Wale an den Küsten. In Sylt zum Beispiel sind es vor allem Schweinswale, also ein bisschen kleinere Tiere, aber es gab auch in den letzten Jahren immer mal wieder Buckelwale etc., die an den Küsten von Deutschland angespült werden. Meistens sind sie dann schon tot. Das ist nochmal eine andere Debatte. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eigentlich was ganz anderes. Zum einen, wie gesagt, mich stört so ein bisschen, also nicht an deiner Analyse jetzt oder an deiner Idee, sondern an dem, was diese Menschen sagen, dass die das so unterkomplex machen, weil sie ja eben alles, was an Wissenschaft, und das führt mich nochmal so ein bisschen wieder zu dieser Querdenken-Geschichte, die du ja angesprochen hast, man versucht das Ganze möglichst unterkomplex darzustellen, man versucht einfache Schuldige zu finden für das Stranden dieses Wals, ohne die Komplexität dahinter zu betrachten und eben mit einzubeziehen. Das habe ich jetzt immer versucht, mal wieder am Rande so ein bisschen zu erwähnen. Wie gesagt, Salzgehalt etc. Klang für mich logisch. Am Ende, wie gesagt, ich bin kein Meeresbiologe, kann es also auch nicht 100% sicher sagen, aber für mich klang das logisch, weil ich weiß, dass die Ostsee eben nicht so salzig ist wie die Nordsee oder dann der Atlantik. Was ich aber spannend finde, ist, eine andere ein anderer Ansatz, der eben mehr aus dem Bereich der Psychologie kommt. Die Frage danach, dass eben Menschen sich in der Zeit, in der wir leben, das führt auch nochmal wieder zu diesem Modernitätsansatz, dass ja sehr viele Menschen sich verunsichert und überfordert fühlen. Und da finde ich es spannend, dass man eben in diesem Wahl etwas sieht. Wir haben zig Probleme in Deutschland. Wir haben große Probleme, die angegangen werden müssen. Wir haben einen Bundeskanzler, der schlechte Kommunikation betreibt, der die Menschen, muss man mal so salopp formulieren, mehr beleidigt, als wirklich einen Reformwillen zu motivieren. Und was ist sozusagen eine Folge daraus? Menschen versuchen, und das ist, glaube ich, das, oder das ist das, was ich finde, was eine logische Erklärung auch so ein bisschen ist. Dieser Wahl erzeugt zumindest in der Emotionalität die Möglichkeit, dass man hier etwas bewirken kann. Er ist ja schon mehrfach wieder freigekommen und ich glaube, oder meine Idee, warum das auch so wichtig ist für bestimmte Personen, für bestimmte Menschen, sie haben hier in Anführungsstrichen effektiv die Möglichkeit, diesem Wahl zu helfen, weil die Politik schon aufgegeben hat und es wirkt so ein bisschen so, als ob diese Menschen ihm sagen, okay, unter allen Umständen und wir haben hier tatsächlich in Anführungsstrich mit unseren eigenen Händen die Möglichkeit, diesen Wahl zu helfen, wieder zurück ins Meer zu kommen. Und das ist sozusagen das große Ziel. Das heißt, man versucht hier das Ganze ja über eine Verunsicherung, über eine Überforderung, die man mit der Sicht auf die aktuelle Welt, auf die aktuellen Krisen hat, diese Krise, die wir jetzt haben, mit dem Wahl zu nutzen, weil diese Krise kann man lösen. Man kann natürlich dafür sorgen, dass der Wahl auf die eine oder andere Art wieder zurück ins Meer kommt. Das heißt, diese Krise erscheint für die Menschen erstmal als eine Krise, die lösbar ist. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den man nutzen kann, um vielleicht auch so ein bisschen auf diesen ganzen Aspekt dahinter nochmal genauer einzugehen. Das geht vielleicht dann, wenn man das weiter betrachtet, auch in die Richtung, die du angesprochen hast, mit der ersten und mit der zweiten Natur, weil natürlich geht es auch darum, bei der Rückkehr in die erste Natur versucht man natürlich auch diese Krisenhaftigkeit der Moderne, die Krisenhaftigkeit auch des Kapitalismus sozusagen zurückzudrehen in dieses naturverbundene Was. Und da kann man vielleicht auch mal den Rückbezug machen zu unserem letzten Thema, weil natürlich geht es auch darum, auch bei diesen völkischen Landnahmebewegungen geht es darum, wieder eins mit der Natur zu werden, unabhängig zu werden von der ganzen Modernität, von der Moderne, von der Industrie etc., dass man quasi wieder mit seinen eigenen Händen die Lebensmittel anbaut. Ne? Kennen wir auch aus Social Media diese komischen Menschen, die dann da ihr eigenes Mehl mahlen. Das geht ja alles in eine gleiche Richtung. Und wenn man wahrscheinlich jetzt sich diese Profile, die da sind, genauer anguckt, wem die alles folgen, würde ich nicht mal ausschließen, dass da nicht auch Leute dabei sind, die diesen Personen auch folgen, die da ihr eigenes Mehl mahlen, die ihre eigene Schokolade herstellen etc. pp. Ich glaube, das ist da eine relativ große Bubble ist, die da wieder in so eine gleiche Richtung geht. Und da ist meine Vermutung zumindest, dass sich da beides eigentlich relativ gut miteinander verbinden lässt. Also sowohl dieser psychologische Ansatz als auch diese Rückbesinnung zur Natur, die du gerade beschrieben hast.
Ja, du hattest ja in der Corona-Zeit eine sehr eindrückliche Überschneidung dieser Milieus von diesen ja, vielleicht ursprünglich eher mal als links betrachteten, irgendwie esoterischen Naturschützern und dann aber halt diesem, ich sag mal, in Anführungszeichen systemkritischen, eher rechtsoffenen, ich würde es immer so als so ein Pegida-Milieu bezeichnen, die sich dann da ja auch zusammengetan haben, weil die einen das tatsächlich aussprechen, dieses Zurück zur Natur und dieses Esoterische und die anderen aber offensichtlich da dann eher auf einer abstrakteren, unterbewussteren Ebene eine Faszination für haben.
Definitiv. Also gerade dieser esoterische Ansatz, natürlich wird der oft als eher links wahrgenommen, wobei man eben auch dazu sagen muss, das ist natürlich so eine, ich sag mal, relativ moderne Entwicklung, dass alles, was Naturverbundenheit etc. ausmacht, eher einem linken Lager zugerechnet wird. Wenn man sich mal ein bisschen die Geschichte anschaut, dann findet man da auch sehr viele, die aus einer ganz anderen Argumentation heraus diese Naturverbundenheit, diese Rückkehr, dieses Naturverbundene eben darstellen. Und das sind eben ganz oft auch klassisch Antisemiten gewesen. In der Zeit des Kaiserreichs gab es da unterschiedliche. Auch dieses ganze anthroposophische Denken fällt ja auch.
Anthroposophisch.
Entschuldigung. Das fällt ja auch damit rein. Das ist ja auch genau dieser gleiche Ansatz, Es gab diese Vegetarierbewegung, gab es auch aus eben einem eher nationalen oder einem völkischen Charakter heraus. Auch das gibt es ja heute noch, auch diese ganze Bewegung, sozusagen ein cleanes Leben zu führen. Auch das sind ja sozusagen Rückbezüge, die man macht auf so dieses klassische unabhängig werden von dem ganzen Modernen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Aspekt, der da eine sehr wichtige Rolle spielt, um eben auch für sich eine gewisse Erklärung der Welt zu haben. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, wir können es auch noch ganz einfach machen. Was da natürlich auch noch mit reinfällt, ist mehr oder weniger ein klassisch sozialdarwinistischer Bezug. Also nicht darwinistischer, sondern sozialdarwinistischer Bezug, der eben natürlich auch dieses Überlegenheitsgefühl dann schafft, dass sozusagen man selbst durch diesen Rückbezug auf die Natur natürlich auch überlegen ist gegenüber den Menschen, die dann abhängig sind von der Moderne, von dieser ganzen Industrie und so weiter und so fort.
Ja, also genau. Und ich finde, das passt ja alles ganz gut zusammen. Und deswegen ist es doch spannend, dass wir darüber reden, weil das viel, viel ausdrückt, was in den Menschen abgeht und wie die Menschen dann halt eben so ein falsches Bewusstsein entwickeln aus einer vielleicht ein bisschen berechtigten Kritik, also unterbewussten Kritik, muss man da ja betonen, an eben dem, was sie Tag für Tag erleben. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal unsere Pflicht tun und mal doch nochmal ein, zwei Worte auch an die konkreten Personen verlieren, in unserer Aufgabe auch immer mal wieder diese so extremistische Strömungen zu analysieren und zu betrachten und über zwei Menschen sprechen. Der eine Mensch ist eben der, den ich ja schon angesprochen habe, Danny Hilse heißt der. Das ist der Mensch mit dem Gesichtstattoo, der jetzt ja auch schon öfters, das wurde jetzt auch öfter schon in den Medien besprochen, der tatsächlich Verbindungen hat in ein rechtsradikales und auch in ein Rocker-Milieu. Mehrfach war Hilse für die AfD, posiert unter anderem vor einem Wahlkampfstand der Partei und rief auch zu Demonstrationen der Gruppe Gemeinsam für Deutschland auf, was ja auch so eine Art Pegida-Ableger ist. Fungierte auch als Organisator solcher Kundgebungen von Gemeinsam für Deutschland. Das ist ja eben genau so ein Bündnis von Querdenkern, Rechten und eben auch eindeutig Rechtsextremen. Es gibt aber auch noch einen zweiten dieser Wahlretter, der Aktivist Jens Schulz, der tatsächlich oft als so eine Art Organisator teilweise dieser Demos und aber auch dieser privaten Rettungsinitiative jetzt gilt. Der hat auf Facebook sich auch schon deutlich geäußert, hat zum Beispiel gesagt, im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen wohnen nur noch Ölaugen. Die Menschen in der Ukraine hat er als Betrüger und bettelndes Volk bezeichnet und mit welchem Recht die deutsche Regierung den ukrainischen Schmarotzern Geld geben würde. Und noch auch spannend, zu einer Kritik am Vorgehen Israels in Gaza schrieb Schulz, und dann wundern sich die Juden, dass sie überall verhasst sind.
Jetzt muss man dazu aber sagen, dass er wurde, glaube ich, von der Zeit darauf angesprochen, auf diese Aussagen. Also es gab dann eine Interviewanfrage an ihn und er hat dann argumentiert, dass sein Facebook-Account gehackt worden sei. Darauf sind dann auch...
Ja, aber vor allem, die hat er ja betätigt, bevor er jetzt prominent wurde durch den Wahl. Also
ja, genau. Also das ist halt...
Aber wenn er das behauptet, dann müssen wir das jetzt erstmal so wiedergeben.
Genau, deswegen einfach rein, das hat er gesagt und ist ja auch sein gutes Recht, da eine Schutzbehauptung aufzubauen. Ob man ihm das jetzt abnimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Genau, also bei ihm und auch bei dem anderen Herrn, den du eben schon angesprochen hast, beide haben, nachdem sie jetzt mehr in die Öffentlichkeit getreten sind, versucht, ihre Facebook-Accounts ein bisschen aufzuräumen, haben dort versucht, ein bisschen sauber zu machen. Aber es sind auch viele Sachen noch da. Also ein paar Sachen sind verschwunden von den Aussagen, die sie getätigt haben oder die dort eben aufgetaucht sind. Ob sie es jetzt selbst waren oder ob es irgendwelche Hacker waren, können wir abschließend nicht klären. Schulz sagt, dass er das bei Facebook gemeldet hat, bla bla bla. Wie gesagt, können wir am Ende nicht prüfen, kann eine Schutzbehauptung sein, aber nur, dass der Vollständigkeit halber das einmal gesagt ist. Er sagt, sein Account sei gehackt worden.
Ja, momentan ist, glaube ich, sein Facebook-Account auch nicht zugänglich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also gestern habe ich es auf jeden Fall nicht, ging es nicht. Also sie versuchen jetzt vielleicht auch einfach, da sich komplett irgendwie rauszunehmen. Die große Frage, die sich daran natürlich stellt, ist, unterstellt man diesen beiden da eine strategische Nutzung des Wahls und der Demonstration und all das, um eigentlich nur eine politische Agenda zu verfolgen? Oder sind es einfach zwei Dinge, die parallel laufen, dass sie einmal dieses Engagement für den Wahl einfach intrinsisch machen wollen und sie halt zeitgleich Verbindung ins rechte Milieu haben und diese Position vertreten. Ich glaube hier Danny Hilse zum Beispiel, der hat sich auch schon früher immer, und da gibt es ja auch immer wieder auch Rechte, die das machen, für Tierschutz eingesetzt, für wie Hunde, die in Osteuropa getötet werden und solche Dinge. Also da gibt es schon auch einfach Kreise, die tatsächlich vielleicht ja sogar aus einer rechten Ideologie heraus oder eben einfach parallel laufend auch so einen Tierschutz betreiben, aber natürlich in einer anderen Art und Weise als jetzt die großen Tierschutzorganisationen, die ja tatsächlich dann immer eher so ein bisschen linker konnotiert sind.
Genau, es gibt ja, vielleicht um da mal kurz bei zu bleiben, zum einen diesen klassischen Slogan, Umweltschutz ist Heimatschutz, führt ja im Endeffekt dann auch genau in diese Richtung. Aber es geht hier eben, ne, und das ist der entscheidende Punkt, es geht Klimaschutz, Naturschutz wird hier versucht, gegeneinander auszuspielen. Darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus, sondern ich wollte auf ein anderes bekanntes Tier hinaus, was relativ gut zeigt, was für Verstrickungen eben Bewegung machen, wenn sie sich mit Tieren beschäftigen. Und da musst du jetzt mal 8 Jahre zurückdenken. Ich glaube, du erinnerst dich an unseren Freund Chico.
Chico Vara, er ist unser Freiheitskämpfer. Chico Vara.
Genau. Wer sich nicht mehr dran erinnert, Chico war ein Hund, der im Jahr, ich meine, es war 2018, aus irgendwelchen Gründen sowohl sein Herrchen als auch die Mutter des Herrchens getötet hat, totgebissen hat. Als Folge wurde Chico, ich weiß gerade nicht, was er für ein Hund ist, das gibt so viele Rassen, dass also irgendeine Art, ich weiß nicht, ob das dann als Kampfhund.
So ein Stafford Terrier. Ich genau,
so. Weiß nicht, ob das dann als Kampfhund gilt. Auf jeden Fall so dieser klassische Hund, den man auch oftmals, wenn man Bilder sieht, so ein bisschen mit einer rechten Szene verbinden könnte. Auf jeden Fall wurde in der Folge Chico eingeschläfert. Und was ist passiert? Es gab dann Demonstrationen, die sich eben dafür einsetzten, dass Chico überleben soll. Und auch da ist Chico so eine Art Internet-Hype für, ich würde fast sagen, eine ähnliche Bubble geworden. Und genau darum geht es auch immer wieder. Natürlich ist es auch nicht ganz falsch, wenn man sagt, okay, der Hund kann ja eigentlich nichts dafür, sondern es geht natürlich auch darum, wie hat der Mensch ihn sozusagen erzogen. Und da kommen wir dann wieder so ein bisschen zurück zu dem, was du eben angesprochen hast. Dann geht es natürlich auch damit, dass man sich die Natur zunutze macht und natürlich auch diesen Hund zunutze macht und den Hund sozusagen als den treuen Wegbegleiter des Menschen eben darstellt. Und damals gab es eben auch diese Demonstration und auch die wirklich pseudo-große Öffentlichkeit eben für diese Bubble, die sich eben damit auseinandergesetzt hat. Und das waren eben auch fast ausschließlich Rechtsextreme, die dort eben Chico für sich genutzt haben, um dann im Endeffekt auch Politik zu machen. Und das ist ja etwas, was wir dann öfter sehen, eben über den Versuch, Themen, die Menschen tatsächlich bewegen, und das ist ja allgemein, das Thema Tierschutz ist ja schon eines, was Menschen bewegt, und dadurch versuchen die Rechtsextremen eben, und das ist auch wieder der Bezug zu dem, was wir letztes Mal in unserer letzten Folge hatten, über unterschiedliche Themen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, sozusagen ihre Ideologie rüberzubringen, und genau das ist da auch, oder das ist etwas, was hier auch wieder passieren könnte, dass man eben versucht, über dieses gesellschaftlich erstmal akzeptierte Thema Wahlrettung, was ja wie gesagt wirklich jetzt nichts Problematisches erstmal ist, aber dann eben unterschwellig die eigene Ideologie umzusetzen. Und das sehen wir ja zum Beispiel auch bei diesen Videos, wo genau das eben auch mit reinspielt, dass hier eben nicht die Wahlrettung oder die Kritik, die man ja wirklich äußern könnte, da eine Rolle spielt.
Nur um das nochmal zu erklären, was ich da gerade reingerufen habe, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, es gab ja dann diese Demos, die du angesprochen hast, für Chico, bevor er dann eingeschläfert wurde, dass er nicht eingeschläfert werden soll. Und es gab dann ein Video, was relativ viral gegangen ist, weil sich natürlich viele darüber lustig gemacht haben, wo einer dieser Demonstranten am Mikrofon steht und Chico als einen Freiheitskämpfer bezeichnet. Also da sieht man ja auch schon die Politisierung dessen und deswegen ihm den Namen Chico Vara gegeben hat. Also in Anspielung auf Che Guevara. Und das ist natürlich schon sehr lustig gewesen, muss man leider so sagen.
Ja, und wenn wir dabei vielleicht nochmal bleiben oder nochmal diese Verbindung jetzt aufbauen, weil auch dazu gibt es unterschiedliche Studien, die sich mit sowas beschäftigen, warum sowas eine gewisse Rolle spielt. Und da kommt das Wort Slop her. Das ist aus dem Amerikanischen, das heißt Schlamm auf Deutsch, und das ist in den Vereinigten Staaten mal Wort des Jahres gewesen. Und das beschreibt, und das finde ich ganz spannend, minderwertige Inhalte, die massenhaft in den sozialen Medien geteilt werden und in der Regel mit KI erstellt wurden, haben wir sowohl bei Chico gehabt, und genau das Gleiche haben wir jetzt auch wieder bei Timmy oder Hope. Und das ist eben.
Obwohl bei Chico natürlich KI noch keine Rolle gespielt
hat. Genau, aber da gab es ja trotzdem auch Memes etc. pp. Also darum geht es sozusagen, dass man eben Inhalte erstellt auf einer qualitativ billigen Ebene, die dann eben genutzt werden, um sozusagen für dieses Thema in Anführungsstrichen zu werben. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, den man nennen sollte, weil das natürlich gerade in sozialen Medien sehr gut funktioniert und eben auch mit dazu beiträgt, dass das Ganze jetzt so eine überragende, in deinen Augen überragende Rolle spielt. Wie gesagt, ich bin da immer noch anderer Meinung, aber da werden wir uns, glaube ich, nicht mehr einig.
Wir hatten da einen Wahlkampf drum.
Korrekt. Und ich wollte noch auf
meine Lieblingsdisziplin ist eigentlich, Wortspiele zu machen mit dem Wahl und Wahl. Also mit Wahl mit und ohne H.
Dafür sind aber noch relativ wenig Wortspiele bisher gekommen.
Ein paar Mal schon. Hast du noch nicht drauf geachtet?
Ich werde es mir nochmal anhören und dann nochmal gucken, ob da noch mehr kommt. Ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, der aber, glaube ich, da auch mit reinspielt, ist auch so ein Phänomen, was wir neuerdings natürlich sehr stark auch in den sozialen Netzwerken eben erleben. Du hast ja vorhin schon Robert Mark Lehmann angesprochen oder auch im Allgemeinen Influencer. Auch da muss man dazu sagen, es gibt ja auch auch bei unterschiedlichsten Influencern eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Also ja, im Ende hast du recht, es beschäftigen sich viele Leute damit, bla bla. Aber worauf ich gerne nochmal kommen möchte, ist ein Fachbegriff. Und nämlich das sogenannte, wahrscheinlich spreche ich es jetzt falsch aus, aber es ist mir auch wurscht, Virtue Signaling. Schon mal davon gehört?
Klar.
Gut. Also, ich erkläre es trotzdem nochmal ganz kurz. Es geht darum, dass man besonders öffentlichkeitswirksam die eigene Tugendhaftigkeit durch Beiträge und Kommentare zur Schau stellt. Und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, der hier mit reinspielt. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen gibt es da eben die Leute, die eben als Influencer versuchen sozusagen eben zu zeigen, sie sind besonders tugendhaft, sie sind auf der Seite der Guten. Übrigens könnte man auch sagen, sehen wir auch in ganz anderen Zusammenhängen. Also das ist jetzt nichts Spezifisches für den Wahl, sondern sehen wir auch, wie gesagt, in Zusammenhängen, wenn es darum geht, Palästina-Solidarität etc. Da könnte man das genauso einbringen, aber wenn wir uns jetzt hiermit beschäftigen.
Oder das Feminismus.
Ja, also da finden wir viele Beispiele dafür, wo man das mit einbringen kann. Aber die eigene Tugendhaftigkeit natürlich, und das ist auch wieder das, was damit reinspielt, man hat eine hier sehr gut gegenüberstehende Freund-Feind-Gut-Böse-Problematik. Und das ist eben genau das, was hier, glaube ich, schon eine wichtige Rolle spielt. Wir, die Tugendhaften, sind die Guten, und die böse Politik, die eben nichts tut, sind die Bösen. Oder auch die bösen Umweltschützer, weil die ja quasi auch gesagt haben, dem Wahl kann man nicht mehr retten, und wir sind hier die wahren Experten. Und das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, wieder dieser Rückbezug zu Corona, zur Pandemie etc. Da sind irgendwelche Leute, und das geht dann eben auch wieder in diesen Aspekt der Verschwörungstheorien, in diesen Ansatz, dass es hier irgendwelche Problematiken gibt. Wir sind die Guten, wir haben das ganze Spiel durchschaut, und alle anderen sind die Bösen, die keine Ahnung haben. Und unsere alternativen Fakten sind die richtigen etc. pp.
Aber das Spannende ist ja an diesem Virtue Signaling, das kannst du ja in dem Fall auch auf beide Seiten beziehen. Und das ist, finde ich, super spannend. Also die einen machen das, weil sie sagen, wie kann man wir sind die Guten, man muss doch diesen Wahl, komme was wolle, retten. Ja. Aber ehrlich gesagt, einen viel, ich würde mal sagen, strategischeren Ansatz, um daraus vielleicht auch eigene Öffentlichkeit zu ziehen und sich als gut darzustellen, macht eigentlich die Gegenseite, die ja oft schon viel geschulter ist bei Instagram, die ja teilweise auch schon entsprechende Follower haben und auch irgendwie politische Instagram-Accounts haben, die dann auf der anderen Seite quasi auch sagen, sie sind ja jetzt die Tugend herausholen, indem sie sagen, diese Menschen machen nichts gegen Massentierhaltung, im Mittelmeer ertrinken Flüchtlinge und alle interessieren sich nur für den Wahl. Das sind ja genau die Menschen, die das auch wieder nutzen, um dann sich als tugendhaft darzustellen, weil die anderen ja, wie wir hören und lesen, ja vor allem ja eher so Rechte sind, und deswegen muss man sich auch aus Prinzip deswegen dagegen stellen. Und das finde ich tatsächlich spannend, weil das nutzen jetzt ja im Zweifel auch alle für sich. Also dieser Take, dass es ja viel, viel schlimmere Probleme gibt und dass sich jetzt alle nur noch für den Wal interessieren und dass diese Leute ja eine Doppelmoral hätten, weil sie ja eigentlich keine Tierschützer sind, das ist ja eigentlich genau das Gleiche.
Ja, wenn man es genau betrachtet, machen wir das ja auf eine Art und Weise auch. Wir stellen jetzt unsere Tugendhaftigkeit jetzt nicht ganz so zur Schau. Aber natürlich ist das ja auch etwas, was in der heutigen Welt eine wichtige Rolle spielt. Wobei, vielleicht machen wir das jetzt nicht ganz so stark, weil, ja, warum auch immer.
Wir kritisieren ja immerhin alle.
Richtig.
Ja. Die Stunde ist auch fast rum, Sven.
Das
hast du noch was?
Ist vollkommen korrekt. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil du es vorhin gesagt hast und wir haben es gar nicht gesagt, wir nehmen diese Folge wieder auf dem Freitag auf. Das heißt, eventuell sind wir am Mittwoch, wo die Folge ja veröffentlicht wird, schon so weit, dass es Timmy Hope entweder richtig gut geht, er vielleicht tatsächlich mit was auch immer für Geräten über den Atlantik in die Nordsee zurückgebracht worden ist. Wir wissen es am Ende nicht. Das heißt, wir haben uns jetzt hier wirklich klassisch auf einem Freitagnachmittag mit den Hintergründen beschäftigt und nicht so sehr mit dem Wal an sich. Das heißt, vielleicht ist er frei, vielleicht ist er auch bereits gestorben. Das wissen wir, können wir jetzt gerade an dieser Stelle nicht sagen. Nur noch mal kurz zur Einstellung. Heute ist Freitag.
Ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist, dass er immer noch da liegt und dann sterben wird an diesem Ort, wo er liegt.
Ja, das ist das, was die Wissenschaft sagt. Die anderen sagen, sie können ihn retten. Wir wissen es nicht. Wir sind, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich oder auch nicht schlauer. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, kommentiert gerne, sagt gerne, ob ihr das so seht wie ich, dass das Thema hier viel zu hochgekocht wird oder ob ihr eher Team Gerrit seid und sagt, das ist etwas, was alle beschäftigt. Wäre auf jeden Fall spannend zu wissen. Wie gesagt, damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, gebt uns ein Like, folgt uns bei Instagram, erzählt unseren Freunden von uns und bewertet uns auch auf den einschlägigen Plattformen wie Apple Podcast und Spotify. Danke. Tschüss.
Erzählt euren Freunden natürlich nicht unseren Freunden. Unsere Freunde kennen das schon.
Ach so, ja. Ciao.
Tschüss.